Hallo, mein Name ist Daniel Zenzes und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Herr Zenzes will's wissen. Heute vor Ort bei Marco, meinem Gast, ja, ist die erste Live-Aufnahme seit Jahren wieder mit Personen, so richtig. Ihr hört das wahrscheinlich, denn wir haben ein bisschen mit dem Setup improvisieren müssen. Eigentlich wollten wir so Standardaufnahme machen und dann hat Marco gesagt, ach, komm doch vorbei. Und dann bin ich ins schöne Düsseldorf gefahren und hier sitze ich dann mit dem Marco. Aber bevor ich jetzt hier noch 2 Stunden quatsche, ihr hört ihn schon im Hintergrund. Hallo Marco.
Ja, hallo Daniel. Soll ich mich auch mal direkt mal kurz vorstellen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja.
Ja, cool. Ja, hallo, mein Name ist Marco Pager. Ich bin als Senior Solution Architect bei der Cocentric unterwegs. Du besuchst mich hier im schönen Düsseldorf. Wir haben es hier am Esstisch gemütlich gemacht und wollen hier mal ein bisschen uns unterhalten.
Und man merkt, dass du auch einen Podcast hast, den wir nicht unerwähnen lassen, weil du hast mir sofort die Moderation mit übernommen.
Ja, da kommt es so ein bisschen durch. Genau, ich bin moderiere beim Softwarecast und bin da auch ja, viel unterwegs, habe da viele spannende Gäste und du warst ja auch einmal Gast da. Dachte ich, komm, das müssen wir doch mal aufgreifen, müssen wir auch mal über das Thema Green Software, Green IT, Nachhaltigkeit, das volle Programm, müssen wir doch da auch mal drüber reden.
Das ist der erste Gast, den ich hier habe, der mir jetzt schon die Themen rausnimmt. Ne? Also aber es ist einfach, ne? Also ich gebe dem Marco gleich die Notizen, die wir vorbereitet haben, damit wir so ein bisschen durch Skript durchkommen und dann habe ich eine ganz entspannte Folge.
Ne? Ja, begleitet mich dabei, wie ich monologisiere und Daniel dabei zuschaut. Nee, keine Sorge. Ich habe mir auch so dein Format in letzter Zeit nochmal angehört, um dann nochmal so ein bisschen reinzukommen, aber anscheinend breche ich dann auch direkt mit den nicht ausgesprochenen Regeln.
Nee, es gibt da gar keine Regeln. Das ist, was passiert, passiert, alles gut. Das passt schon. Ich finde es nur interessant und es ist natürlich eine ganz andere Dynamik, weil wir uns jetzt hier nochmal so sehen und wir sind ja auch sehr lange Kollegen gewesen und gut, jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, du bist Senior Solution Architect. Das ist eine spannende Stelle, weiß ich, weil ich kenne ja die Cocentric auch so ein bisschen. Ich glaube aber, dass das so eine Stelle ist, die noch nicht jeder so ganz kennt und deshalb würde ich dich doch nochmal kurz bitten, mir zu erklären, was macht denn so ein Solution Architect? Was ist das? Was ist das für eine Rolle, die du da hast?
Ja, genau. Ich glaube, die kurze Antwort dazu gibt es auch gar nicht. Also die kurze Antwort dazu muss ich dir vielleicht nochmal ein Stück weit schuldig sein. Also mein Weg ist ja auch gewesen, dass ich als Software-Engineer unterwegs war und da auch in-house entwickelt habe, dass ich da auch viel unterwegs war. Ich meine, das war, wenn ich das so drüber nachdenke, das war jetzt irgendwann Anfang der 2000er. Da ging es wirklich noch für mich darum, in dem ganzen Thema Oracle, PLSQL, Oracle Forms mit einem großen ITIL-Prozess dahinter Software zu entwickeln. Das bedeutet für mich, jemand, der richtig hoch motiviert war, mit seinem ersten Job gesagt hat, so komm, jetzt, was kostet die Welt, ich leg los, war das dann nochmal so ein anderer Schnack, der dann da gespielt wurde. Also wirklich so in Richtung ITIL-Prozesse bedienen, also Anforderungen ganz klar definiert, große, lange Word-Dokumente und die dann ausspezifizierten, was denn jetzt da so passieren sollte. Wenig Kunden- oder End-User-Kontakt, sondern wirklich eher so vom Word-File in den Code gegossen. Ja, genau. Das fand ich dann eine Zeit lang, war das mal irgendwie noch ganz nett, weil ich dachte, ja gut, vielleicht ist ja auch Software-Engineering so der Job, vielleicht geht das ja auch so. Und der zweite Arbeitgeber war dann richtig cool. Das war dann eine Beratung. Das war etwas für ein Loyalty-Programm für eine große deutsche Airline, was wir dann aufgebaut haben. Da wurde richtig agil entwickelt. Da ging es um User-Stories. Das war noch so der ganze neue heiße Kram, der da so für mich dann auch mal anfassbar geworden ist. Ein großes Team, in dem wir da auch gearbeitet haben. Ich glaube, das Team bestand aus 7 Leuten. Also eigentlich so, dass man sagt, so die ideale Teamgröße. Verteilt in München waren das dann, glaube ich, auch nochmal 4 Teams, die da unterwegs waren, plus nochmal Offshore-Teams, die dann auch damit zugearbeitet haben. das war richtig cool. Also da habe ich dann richtig Bock gehabt. Da habe ich auch viel im Backend gearbeitet, viel mit Spring Integration und dem ganzen, alles, was da so mit Integrationsarchitekturen da im Java-Umfeld so zu tun hatte, habe ich damit aufgebaut. Ja, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Habe ich viel auch mitgenommen. Und dann ging es für mich nochmal so in die Produktentwicklung. Also wir sind dann jetzt schon ein paar Jährchen weiter so in meinem Lebenslauf. Du siehst, die kurze Antwort gibt es nicht. Genau, da habe ich dann Produktentwicklung gemacht. Das war dann ein cooles neues Produkt, was wir in einem kleinen Team aufbauen konnten, in einer mittelständischen Firma aus dem Bereich Plattform für Transportlogistik, was dann auch Waren in gewünscht natürlich nahezu Echtzeit verfolgen kann. Da gab es auch viel im Backend zu tun. Also das heißt so, wie konnte man die ganzen Telematikanbieter abfragen? Also du musst dir das so vorstellen, Daniel, wenn du irgendwo auf der Autobahn unterwegs bist und du siehst dann so einen großen Trailer vor dir herfahren, dann hat das Ding, wenn da ein guter Hersteller verbaut ist, hat das Ding auch eine Möglichkeit, ein GPS-Signal rauszuschicken. Und dann war nur die Herausforderung, dass die ganzen einzelnen Hersteller für sich die einzelnen Portale gebaut haben. Das heißt, wenn du da irgendwo dann als jemand, der für die Fracht verantwortlich ist, wissen wolltest, wo ist denn jetzt eigentlich meine teure Fracht gerade, dann konntest du mal gucken, war das jetzt auf dem Sohn von der, weiß ich, Schmitz Cargo Bull, war das da drauf? Oder ist das irgendwo auf dem Mercedes-Ding drauf, um dann dich in das Portal einzuwählen und dann herauszufinden, welches Kennzeichen das ist. Ne? Und wir haben dann das einmal zentralisiert. So, das heißt, wir haben dann regelmäßig die ganzen Anbieter abgefragt und das zusammengezogen und auf so eine schöne Web-Oberfläche gebracht, sodass du deine Karte auch hattest. Das hat total Spaß gemacht, so vom ersten Spatenstich hin, bis wirklich das alles ausspezifiziert war, in Produktion zu bringen und auch dann noch eine gewisse Zeit auch da nochmal zu schauen, so, was kann man da noch tun, User-Experience-mäßig, was können wir da auch noch an der Technik tun. Aber dann habe ich mir auch gesagt, ja, habe ich jetzt alles gesehen, war auch super spannend, aber jetzt möchte ich in die Beratung gehen. Jetzt möchte ich auch mal nicht nur 2 oder 3 oder 4 Firmen kennen, sondern da wirklich mal so in kürzerer Zeit auch den breiteren Blick mal kriegen. Und da kann ich dich schon mal beruhigen, da sind wir jetzt auch bei der Cozentric angekommen.
Ich habe hier noch keine Zeichen gegeben, dass du aufhören musst. Ne?
Ja, genau. Und da bin ich dann auch unterwegs gewesen, auch viel in der Java-Entwicklung, das heißt auch für die verschiedensten Projekte unterwegs gewesen. Viel auch das ganze Thema Backend, Automatisierung, CI/CD und dann für mich aber auch immer der Punkt, dass ich gesagt habe, so ein Stück weit möchte ich da über den Tellerrand nochmal schauen und gucken, ich kann viel optimieren, ich kann viel automatisieren, Zeit sparen an der Stelle. Aber da auch die Frage nochmal drumherum zu stellen, so was können wir da nochmal tun? Also dann auch ganz natürlich in so einem Projektkontext auch mal so gefragt, so wer sind denn jetzt eigentlich die Anforderer? Wie kann man das machen? Wie sieht der Prozess aus? Wollen wir da mit euch mehr zusammenarbeiten? Und da auch viel konnte ich da auch bewegen. Genau. Und die Frage so oder der Punkt so in Richtung Solution Architect, da geht es für mich darum, früher mit den Kunden auch nochmal unterwegs zu sein, weil ich glaube, da ist der Hebel nochmal am größten. Das heißt, auch in so einer Pre-Sales-Phase unterwegs sein, da auch nochmal Fragen stellen und nochmal auch vielleicht Technologieentscheidungen nochmal zu hinterfragen, wobei ich da ganz bewusst das Hinterfragen auch nicht irgendwo negativ meine oder irgendwo, ne, ich möchte jetzt hier das zerstören, was ihr euch da schon alles überlegt habt, sondern wirklich die Frage so, was sind die Anforderungen dahinter? Was sind die Fragen, die ihr euch gestellt habt? Und wie sieht vielleicht der Lösungsraum dann doch aus? Das kann man in so einer Pre-Sales-Phase gut machen und auch dann in so einer Startphase von Projekten nochmal gut mit dem Team auf Augenhöhe da interagieren, mit dem Kunden auf Augenhöhe interagieren und auch keine Angst vor dem weißen Blatt zu haben. Ich glaube, das ist nochmal so was ich da auch sehr spannend finde. So gerade so dieses da ist noch ein freies Feld, auf das man zugehen kann. Und oder um in der Metapher zu bleiben, ein grünes Feld. Genau, ja. So würde ich das für dich versuchen einzuordnen.
Jetzt haben wir natürlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer dabei, die nicht so aus dem Entwickler- oder Consulting-Kontext sind. Pre-Sales, würde ich bezeichnen, das ist so die Phase, bevor es eigentlich losgeht. Ne? Also du hast einen Kunden, bitte korrigier mich, der sagt, ja, wir brauchen jetzt hier die Software, um die Tracks zu tracken, die Trucks zu tracken, ja. und das wollen wir jetzt haben und das wollen wir in PHP geschrieben haben und das wird auf dem Raspberry Pi vom Chef installiert und das ist unsere Umsetzung und ja, das wollen wir irgendwie machen und dann kommst du ins Projekt und sagst, ja. Ne, also das ist so nur, um das einzuordnen. Das heißt, du bist sehr früh im Projekt und begleitest schon so ein bisschen das, was dann vielleicht mal ein Projekt wird.
Ja, so, was du jetzt gerade beschrieben hast, natürlich als Szenario ist, da würde ich mir denken, das sind auf jeden Fall noch viele Gespräche und auch viele, viele Ansatzpunkte, über die man da nochmal reden kann. Genau, aber so dieses Frühphasige und dann auch ins Projekt reingehen, zu schauen, dass alles, was so in diesen frühen Phasen noch besprochen wurde, wer sind die Stakeholder, welche Entscheidungen wurden getroffen, das auch mit ins Team zu nehmen, sodass das Team auch dann direkt, ja, weiß, was los ist, die Kommunikationspartner kennt und da auch dann direkt anknüpfen kann.
Klingt für mich jetzt sehr, sehr auch sehr agil, weil es klingt jetzt erstmal nach einem kleineren Team, mit dem du vielleicht startest. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Und dann merkt man ja, oh, hier ist mehr zu tun, jetzt brauchen wir vielleicht noch ein paar Leute dazu oder wir holen vom Kunden noch was und dann wächst so ein Projekt wahrscheinlich dann auch. Was vielleicht besser ist, als wenn du sagst, okay, hier sind 500 Mann und wir starten jetzt.
Ja, ja, genau. Also das ist ja eigentlich so vom agilen Mindset her auch sehr geprägt. Das auf jeden Fall auch damit den kleinen, also mit dem kleinstmöglichen Effort erstmal loszulegen, kleine Experimente machen und dann daraus zu lernen. Wobei der Name, also Naming Things is hard. Also wir haben uns das intern bei der Concentric so überlegt, dass wir das so nennen und dass wir das Konzept so machen wollen. Ich finde den Namen in der Außenkommunikation immer so erklärungsbedürftig, weil ich, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, was ein Solution Architect macht, sind es jetzt Leute, die sagen so, ich habe dabei habe ich jetzt den AWS Solution Architect im Kopf, dann sind das ja schon zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist ja wirklich ein sehr monothematisches technisches Consulting mit einer sehr großen Expertise im AWS-Bereich und das andere bin ich. So, ich versuche da in den verschiedenen Disziplinen unterwegs zu sein, State-of-the-Art-Wissen zu haben und das versuche ich mit anderen Dingen, die ich kenne, in Verbindung zu setzen und auch dann, wenn es auch in so einer Beratungssituation in so eine Tiefe reingeht, also wenn jetzt jemand mit mir darüber sprechen möchte, was jetzt Green AI sein könnte für ihn in diesem konkreten Punkt, dann kann ich schon mal so grob das einordnen. Weiß aber auch dann direkt, wen ich mit dazu holen muss, um in die Tiefe überhaupt reinzukommen. So, weil das Thema ist einfach zu groß und komplex. Aber da kommen wir vielleicht irgendwann später nochmal dazu. War jetzt für mich nur irgendwann, weil wir da schon so ein bisschen drüber philosophiert haben, so ein Punkt, den
wir da aktuell haben. Wir sind ja immer noch bei dir, ne? Jetzt frage ich mal ganz provokant. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich absichere mit der Frage oder ob ich sie gleich rausschneiden muss, wenn du gleich mich schockiert anguckst.
Ja.
Architekt klingt ja ganz schnell nach Elfenbeinturm. Aber du bist ja nicht derjenige, der irgendwie ein Konzept macht. Oder vielleicht bist du das doch. Und der sagt dann, so liebes Team, ich habe hier das UML-Diagramm fertig. Und das kommt alles auf Azure. Und macht mir das bloß sonst noch irgendwie mit einem Container. Und da soll Java drin laufen. Aber in der Version 20, weil 21 ist mir zu modern. Viel Spaß. Sondern du bist ja auch hands-on mit dabei oder wie kann ich mir das so in der Rolle vorstellen?
Ach, das kommt auch immer total darauf an, was gerade so beim Kunden in dem Kontext dann auch Sinn macht. Es gibt die verschiedensten Einsätze, die ich mache. Es gibt jetzt auch etwas, wenn es jetzt heißt, wir wissen gerade nicht, welches System wir nutzen sollen, so, dann bin ich in dem Fall auch das Team, das dann POCs baut, ne? Also dann bin ich da irgendwie mit einem Kollegen unterwegs, und wir bauen dann POCs, um bestimmte Dinge zu validieren, um bestimmte Prinzipien zu hinterfragen, um eine Aussage treffen zu können, ja, trägt das oder trägt das nicht. Wenn es jetzt in die Richtung geht, was ich gerade so beschrieben habe, so man hat irgendwo, so eine gewisse Projektanbahnung und dann wird ein größeres Projekt draus, dann hat man ja sowas wie eine grobe Lösungsarchitektur im Kopf. Aber also, das ist ja grob. Das heißt ja jetzt nicht, dass das irgendwie so gemacht wird. Man braucht ja irgendwas, um bestimmte Aufwände zu schätzen, um sich da die richtigen Fragen nochmal zu stellen. Aber das ist in gar keinen, also diese Lines and Boxes sind in gar keiner Weise so gedacht, dass die eins zu eins umgesetzt werden. So, das ist alles dann etwas, was wie bei der Cozentric üblich, und ich glaube, so machen das auch andere Beratungshäuser, dass sich so ein Team auf einer gewissen Art und Weise findet, dass sie wissen, worum es geht, dass sie schon mal so vielleicht einen Eindruck davon haben, so was, wie könnte man das lösen, aber dass das auf gar keine Art und Weise dann so auch gemacht wird. Ich bin am Anfang idealerweise dabei, reduziere aber dann auch die Zeit, die ich da dann im Projekt verbringe. Und das ist dann etwas, was sich ganz natürlich dann auch ergibt, dass sich das Team dann auch findet und da unterwegs ist. Und ich bin dann immer auch ansprechbar. Das heißt, wenn dann irgendwie Fragen sind, so, warum habt ihr denn euch das überlegt, dass man das dann nochmal einordnen oder dass ich das dann nochmal einordnen kann. Und manchmal auch so in Richtung, wenn das Projekt so ein Stück weit so, ich will jetzt nicht sagen zu Ende geht, sondern eigentlich so vor so ein Go-Live geht, dann sind auch nochmal so die Punkte da, so vielleicht, wir müssten da nochmal drüber reden, was man machen kann, um bestimmte Dinge zu lösen. So einfach vielleicht als zweite oder dritte Meinung nochmal, weil man hat ja schon mal den Projektkontext, so sowas auch dann, ja.
Genau, okay, weil eigentlich wollte ich schon meine nächste Frage vorbereiten.
Okay, du brauchst jetzt hier so eine Rampe, ne?
Ja, ich
so
bin
schon, Fragen.
Ich habe sogar ein Konzept.
Sehr schön, als wenn du sowas öfter machst.
Ja, na, eigentlich nie. Normalerweise schreibst du das doch immer für mich. Und dann nein, ich habe mir die Frage angewöhnt. Woran merkt man denn, dass du so im Projekt bist? Jetzt weiß ich nicht, ob man das auf Code-Ebene, also bei den letzten Folgen habe ich immer gefragt, woran erkennt man so dann deinen Code? Da wollte ich jetzt wissen, ob du überhaupt Code schreibst. Oder auch im Projekt, wo würdest du sagen, das sind so typische Dinge, die sind mir wichtig, die hinterlasse ich so und die sieht man so. Du darfst ja aussuchen, ob im Code und oder so im Projekt.
Im Code oder so im Projekt, ja. Also was mir schon wichtig ist, ist so alles so rund um natürlich das ganze Thema, also ist überhaupt klar, was wir hier gerade machen. Also was mir wichtig ist, ist, dass auch irgendwo klar ist, so wo ist der Endnutzer, warum machen wir den ganzen Bums hier eigentlich gerade, so diese ganze Fachlichkeit. Und das ist mir wichtig. Und gerade auch als, und ich finde, das unterscheidet auch sehr einen, jemand, der entwickelt, von jemandem, der ein Code Monkey ist, so, um das vielleicht mal so ganz plakativ zu machen. Das ist mir wichtig, dass, wenn ich in einem Projekt bin, ich weiß ganz konkret, das sind meine Leitplanken, darauf zahlt es ein, wenn ich Dinge mache, und ich weiß auch, welchen Mehrwert das bietet. So, das habe ich auch in dem einen oder anderen Projekt, habe ich das auch mal vermisst, deswegen lege ich da immer ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf. Was jetzt so im Code ist, eine gute Frage. Ich finde so alles so rundum, ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwas manuell passiert oder wenn irgendwas so, also, ja, das ist ja nur ein Klick und dann, das machen wir immer so mit Deployments, so, da finde ich immer schwierig. Also da bin ich dann auch immer schon mal, dass ich so da hingehe und sage so, komm, lass uns das mal lieber automatisieren, lass uns das mal lieber so machen, dass wir überhaupt, dass wir immer releasen können, dass wir, das fand ich auch immer sehr wichtig, oder finde ich auch immer sehr wichtig, nochmal zu gucken, so, können wir das Ganze nicht trunk-based machen, können wir das nicht immer releasebar haben, ich möchte keine Bauchschmerzen haben, wenn wir das rausbringen an Kunden, ich möchte gerne Experimente machen, so, ich möchte das gerne getoggelt haben, so, also alles so in diese Richtung, aber woran du mich jetzt so exakt, was so mein, woran du jetzt irgendwie erkennst, okay, das ist jetzt, diese Zeile Code ist von Marco geschrieben, das wüsste ich jetzt gar nicht. Also dafür ist, glaube ich, zu viel in der IDE, die dann sagt, so komm, rücken wir doch das mal schön ein, machen wir das doch mal so. Das, da, ja, da habe ich jetzt nicht so den markanten Stil. Ich weiß nicht, ob das irgendwie deine Frage beantwortet.
Ja, natürlich. Also für mich, so wie du es beschreibst, was bei mir ankommt, ist so diese, wir schauen mal, dass es automatisiert wird, dass wir CI/CD haben. Was ich weiß ja, dass schon lange für dich ein Thema gewesen ist. Und klar, dass man das drin hat, dass man so Dinge automatisiert, die man nicht selber machen muss. Ne? Gut, damit haben wir den persönlichen Teil schon geschafft.
Ich finde, ich möchte da mal ganz kurz einhaken bei dem Thema Automatisierung. Ich finde es auch an der Stelle wichtig, weil mir das wirklich erlaubt, vor so einem Release und auch nach dem Release einfach mal durchzuschlafen. So diese Anspannung mit, ach, da muss doch noch was passieren. Hast du an die Patch-Skripte gedacht? Oh Gott, die Datenbank. Also das sind ja alles Dinge, die schon mal passiert sind, ne? Bei denen ich dann, bei denen ich dann auch schon mal irgendwann mal da saß und mir dachte so, ja, das haben wir nicht automatisiert, weil uns war das als Team so aufwendig. Ja, und jetzt sind wir hier an einem Samstag und können da mal schön Dinge wieder zusammenkriegen. So, das mag ich nicht und da sehe ich den Wert auch drin. Also da sehe ich auch keine Argumentation so groß, das dauert ja auch lange, bis was automatisiert ist, sondern da sehe ich ganz bewusst, lass uns mal so das Thema Angst einfach mal wegschieben mit Engineering Effort. So.
Ich frage mich gerade, ob das nicht sogar so ein Pattern ist bei guten Entwicklerinnen und Entwicklern.
Ja, das hoffe ich doch.
Dass sie, also ich meine jetzt nicht mal die Automatisierung, aber dass sie in einer gewissen Weise faul sind oder Angst und Stress vermeiden wollen und dann sagen, ah, bevor ich jetzt nicht weiß, was dieses Ding macht, schreibe ich doch lieber die Tests. Nehmen wir mal, oder? Ja. Bevor ich jetzt nicht sicher bin, dass das Migrationsskript genau so ausgeführt wurde, wenn da das und das gewesen ist, weil der Server das so will und wir dieses Setup da haben, dann schreibe ich doch lieber das Skript dafür oder ich habe meine CI-Pipeline, meine GitHub-Action dafür. Das kann ja bei einem Bash-Skript anfangen. Das ist ja vielleicht sogar ein guter erster Start, bevor ich nichts habe. Und später in irgendwas Automatisiertes auf eine CI-CD-Pipeline sein. Und irgendwie entdecke ich dieses Pattern immer wieder bei Entwicklerinnen und Entwicklern, dass das ein ganz guter Antrieb ist. Ne? Dass man so sagt, na, ich will gut schlafen, ist mein Samstag wichtig, das Wochenende ist wichtig. Ja. Das ist keine Frage, ist nun mal der.
Ja, aber ich, also ich finde das, ich kann das, glaube ich, nur unterstreichen. Also gerade, also es ist ja auch schon mal so eine gewisse Unsicherheit sonst da. Ne? Also klar, man kann jetzt irgendwie von sich selber denken, man ist der Rockstar-Entwickler und ne, läuft schon alles. Aber ich glaube so, was ich mit einer gewissen Zeit auch gelernt habe, ist, dass ich da nicht zugehöre, sondern dass ich da an der Stelle gerne solide Arbeit leisten möchte. Und dass ich dann auch an einer gewissen Stelle auch sage, ich habe da eine gewisse Demut, ich habe da schon öfter mal gedacht, das geht, da bin ich mir 100% sicher. Und naja, die Realität war dann doch eine andere. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so, dass man da mit der Zeit auch einfach mal, vielleicht auch mal durch so ein Tal der Tränen durch muss, um dann auch zu sehen, ja, stimmt, Mitigation, so eine gewisse Routine ist da einfach wichtig und gehört vielleicht auch ein Stück weit dazu. Macht mir jetzt gerade nicht so den Mega-Spaß, da das Ganze vielleicht nochmal so zu machen, aber hilft dann in the long run und vielleicht ist das auch einfach eine gute Motivation.
Ja. Wo wir von Motivation sprechen, mache ich jetzt einen harten Cut zum Thema. Mhm. Thema heute haben wir mal so ganz grob gesagt Nachhaltigkeit in der IT. Mhm. Bevor wir jetzt drüber sprechen, was es ist, frage ich dich einfach mal andersrum, was motiviert dich denn dazu, dich damit zu beschäftigen?
Was motiviert mich dazu, mich damit zu beschäftigen? Also du bist ja jetzt hier schon mal zu Hause in meiner Wohnung hier in Düsseldorf. Du hast mitbekommen, und du weißt es ja sowieso schon, weil wir uns auch kennen, dass ich 3 Kinder habe. Ich fände es cool, wenn ich auf eine gewisse Art und Weise einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Welt in ein paar Jahren, wenn die was davon haben wollen, vielleicht auch noch gut ist. Und mein Hebel ist an der Stelle nicht, oder ich sage mal so, ich sehe meinen Hebel an der Stelle in Richtung von meinem Job was zu machen und da mit Leuten, die da Bock drauf haben, auf eine Lösung oder auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja auch echt einfach nur, also ist ja einfach riesig, ne? Da wirst du ja von erschlagen. Du kannst ja mit Leuten über Nachhaltigkeit reden und redest über die verschiedensten Bereiche. Jetzt gestikuliere ich hier so ein bisschen wild in der Luft rum, was man nicht sieht. So. Verschiedene Bereiche bedeutet ja auch, ne? Ich kann jetzt beim Thema, wenn ich mit dir über Nachhaltigkeit reden will, kann ich mit dir darüber reden, dass jetzt die Fahrzeugflotte vielleicht doch mal von den alten Benzinern umgerüstet werden könnte auf vielleicht sogar Elektroautos, die von Sonnenenergie betankt werden oder so. Das wäre ein Thema, da könnten wir über Nachhaltigkeit reden. So. Das wäre auch, glaube ich, ein gutes Gespräch. Könnten wir jetzt nur sagen, ja, ist jetzt wäre gut, aber so richtig so einen Hebel kriegen wir dann nicht dran. Ich kann auch mit dir darüber reden, was man so im Facility Management machen könnte. Das wäre vielleicht auch ein Gespräch, ne? Aber was haben wir da für Aktien drin, ne? Gar keine. Oder wir unterhalten uns über das ganze Thema Green Software, worüber wir dann doch schon in unseren Projekten, die wir machen, und auch wenn wir darüber reden, vielleicht den einen oder die andere dazu motivieren können, sich auch mal mit dem Thema zu beschäftigen, auch so in der täglichen Arbeit. Ja, großer Bogen gespannt. Das Thema Nachhaltigkeit würde ja auch in den verschiedensten Facetten auch nochmal das Verschiedenste auch bedeuten, hatte ich auch gerade schon mal gesagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch über Mitarbeiter nachdenke, so gerade so in Beratung, ne, ist uns beiden jetzt nicht so fern, IT-Beratungen müssen sich ja auch mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und dann finde ich es natürlich auf der einen Seite spannend, wenn wir uns über Green Software unterhalten, aber auf der anderen Seite finde ich es auch nochmal spannend, so mit dem Kerngeschäftsmodell auch nochmal so in die Bütt zu gehen, ne? Auch nochmal zu sagen, so, was ist denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit für uns als Beratungsfirma gedacht? Da kann ich jetzt auch darüber nachdenken, ist es jetzt irgendwie sozusagen so, wir wollen die Auslastung auf Maximum drehen oder wollen wir auch sagen, oh, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema generative KI, den Herausforderungen, die da auf uns zukommen, müssen wir da vielleicht nochmal an unser Geschäftsmodell ran, müssen wir da auch nochmal überlegen, wie können wir uns aufstellen, was brauchen wir vielleicht für Assets, wie gehen wir mit Kunden ins Gespräch, wie verkaufen wir, welche Leistung an Kunden, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise nachhaltig. Ich finde so diesen Spin an der Stelle auch nochmal wichtig, ne? Auch mal zu überlegen, so, was kann das in den verschiedenen Bereichen bedeuten. Worauf wollte ich hinaus? Wir wollen uns über das Thema Green Software unterhalten. Die Tür habe ich jetzt einmal aufgemacht, Daniel.
Ihr merkt, das ist alles schon hier vorbereitet. Das ist der hohe Preis, wenn man das vorher bespricht.
Ja.
Nein, das gehört dazu.
Ach, ich hatte mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Mitarbeiterthemen, hatte ich nochmal versucht, so einen Bogen zu spannen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt gerade sinnvoll war, aber ich fand es auch nochmal gut, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur immer so monothematisch auf so ein oder auf ein Thema zu werfen, sondern auch mal zu sagen, so das Ganze ist größer gedacht. Ne? Kommt ja aus der Forstwirtschaft, heißt ja auch einfach nur, man soll aus dem Wald nicht mehr entnehmen, als natürlich nachwächst. So. Und dieses Mindset, wenn man damit schon mal loslegt, dann kann man das auf sehr, sehr viele Bereiche einfach anwenden und sagen, so will ich jetzt hier gerade etwas verbrennen? Möchte ich hier gerade bla bla bla, so.
Ich versuche den Bogen noch mal ein bisschen reinzuholen. Also deine Motivation hast du ja sehr gut erklärt. Wir hätten jetzt sonst als nächstes auch drüber gesprochen, was es für Firmen und Mitarbeiter heißt. Bei Firmen habe ich verstanden, es ist nicht nur das Biopapier, das recycelte Papier auf der Toilette, sondern man kann ja drüber nachdenken auch, was man bei anderen Hebeln hat, die man als Firma hat. Und das geht dann bis ins Geschäftsmodell rein, dass man sagt, okay, was biete ich denn jetzt an? Wie biete ich das an? Ne, welche Standards versuche ich da zu erfüllen? Und natürlich dann auch dementsprechend hat es auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter, ne, was für einen Arbeitsplatz ich denen biete, was ich ihnen an Benefits zum Beispiel in Form eines Autos biete. Ja, da gibt es ganz viel, was ich da machen kann. Mhm. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit, und ich zoome mit dir jetzt ins Thema rein, so Buzzwords hier genannt und die kann ich nicht stehen lassen. Ich nenne sie mal und dann gehen wir sie einfach nach und nach durch. Okay. Mhm. Das erste war Green IT, dann hatten wir Green Software, Green Cloud und du hast mir sogar schon Green AI vorhin in der Vorstellung so ein bisschen
reingegoogelt.
Oh, ja, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, lass uns das mal ein bisschen einsortieren, damit wir dann Verständnis haben auch für die Hörerinnen und Hörer. Fangen wir mit dem ersten an, Green IT. Was ist das denn jetzt? Also, was kann ich mir darunter vorstellen?
Green IT ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Und ganz am Anfang hatte ich auch so meine Schwierigkeiten, mich dann im ganzen Bereich zurechtzufinden. Wie gesagt, Nachhaltigkeit gestartet. Dann war ich irgendwann mal bei dem Punkt, habe gesagt, so, ah, Green IT könnte eigentlich so das sein, worüber ich mich da bewegen oder womit ich mich beschäftigen möchte. Dann habe ich aber festgestellt, das ganze Thema Green IT ist ja so groß und hat auch noch so das ganze Thema, zum Beispiel auch, wie statte ich die ganzen Arbeitsplätze aus? So, was habe ich da von Procurement hinter? Welche Serverinfrastruktur habe ich in-house? Und wie sieht der Lifecycle davon aus? Wie muss ich das auf meine... also jedenfalls, das Thema war mir noch zu groß.
Ja.
Und irgendwo da drin kommen wir dann auch zu dem Thema Green Software. Und da könnte ich jetzt auch nochmal direkt
ja, mach ruhig weiter.
Das noch ist mal ja, einspringen. Ja, ich versuche nochmal das nochmal einzusammeln. Genau. Bei Green Software geht es darum, dass man den Blick nochmal darauf fokussiert und sagt, so was kann ich innerhalb der Software wirklich machen, um nachhaltiger zu agieren. Bedeutet jetzt auch, dass der Fokus natürlich da schon mal sehr eng auch gezogen ist. Und das heißt, wir reden da nicht mehr über die Server, die gekauft werden müssen, sondern überlegen uns da, wie kann ich mit Ressourcen so effizient wie möglich umgehen? Wie kann ich so wenig wie möglich Strom verbrauchen? Wie kann ich mit den Servern, die ich habe, mit den Ressourcen, die ich habe, so gut wie möglich umgehen? Genau, so das finde ich so als Bereich, das hat mich schon mal sehr angesprochen. Da habe ich mich zu Hause gefühlt, da konnte ich gut anknüpfen.
Und was, die Frage muss jetzt ja kommen, was sind dann Punkte, was ich da machen kann? Also die Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht die Folge mit dem Chat zu Sustainable Web Design. Da haben wir auch schon über Hardware ein bisschen gesprochen. Da haben wir auch über Software und Programmiersprachen gesprochen und den Energieverbrauch, der mit denen verbunden ist. Ja, haben gelernt, wir schreiben am besten alle nur noch C oder Rust. Ja. Aber was heißt das jetzt für dich? Also du bist auch schon ein bisschen skeptisch gerade. Was ist Green Software für dich?
Also der Ansatz gefällt mir sehr, dass man mit gewissen Prinzipien arbeitet und sagt, so, wir versuchen das zu minimieren, was wir verbrauchen. Das gefällt mir schon mal sehr. Was ich nämlich nicht mag, ist so dieser erhobene Zeigefinger. So, das ist für mich so ein bisschen, den hattest du jetzt nicht, Daniel. Ich höre dann immer, ich persönlich höre für mich in dem Subtext dann, du darfst jetzt nur noch C benutzen, weil das ist am effizientesten. Und ich finde, das ist kein Gespräch. Also das ist ja irgendwie so, das ist ja, jemand sagt, hallo, hier ist verboten. Und was ich gut finde, ist, wenn man konstruktiv über Dinge redet. Und man kann ja auch angefangen von der PO-Person, die da unterwegs ist, mal zu überlegen, so, wie kann ich denn am wenigsten verbrauchen? Wie kann ich denn am wenigsten Ressourcen nutzen? Über die Entwickler, die da unterwegs sind. So, wie kann ich denn jetzt das System designen? Wie kann ich die Architektur aufbauen? Wie kann ich vielleicht auch auf die Umwelt reagieren? Was kann ich da tun? Ein bisschen natürlich dann irgendwann zum produktiven Betrieb, der dann vielleicht on-prem passiert oder in der Cloud. Da sind wir dann beim Thema Green Cloud auch nochmal so ein Stück weit. So, was kann ich da tun, um mit dem, was ich jetzt gerade habe oder mit dem, was ich jetzt neu entwickeln möchte, so effizient wie möglich umzugehen? Das finde ich ist ein konstruktives Gespräch. So, das ist dann auch etwas, was in so einer gewissen Architekturarbeit nochmal mit einfließen kann. Also was dann nochmal so ein weiteres Kriterium ist, auf das ich optimieren kann. Genauso wie es auch für ein PO, ne? Also das fand ich bei uns sehr cool. In der Topic Focus Group war mal so der Punkt von der Gruppe zu sagen, so, wir haben eine Persona, das ist die Mutter Erde. So, da habe ich so am Anfang so ein Stück weit schon mal mit den Augen gerollt, weil ich mir dachte so, boah, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich damit so gut zurechtkomme. Aber was ich gut finde, ist, dass das Ganze so das einmal plakativ macht, ne? Und sagt so, wir haben jetzt hier die verschiedenen Personas, irgendwie so der Power-User, der immer so ganz schnell durch unsere App möchte, Shortcuts benutzen möchte und den so und so. Und dann haben wir noch die Umwelt. So, und dass man das da an der Stelle schon mal mit reinnimmt und sagt, es gibt nicht nur neue Features und irgendwie so und so, sondern man überlegt sich auch mal kurz, so, was sind so Punkte, die man auch vielleicht bei den Anforderungen vielleicht auch mal weglassen kann und sagen kann, ja, eigentlich nice to have, aber weiß ich nicht, brauchen wir jetzt vielleicht nicht, ist nicht so kritisch. Ja, genau. Also ich glaube, so der Begriff ist...
Ja, du hast das Vorgehen für mich. Ich will auch nochmal sagen, ich glaube auch, dass du in C hervorragend schreiben kannst.
Ja, ich würde das schaffen.
So, ja, ich
was
auch.
Ich da mal debuggt habe, war schon... Naja, aber egal.
Was ich da schon geschrieben habe, aber ist ein anderes Thema. Das spielt ja auch mit rein, ne? Also deshalb wollen wir das mal in den Kontext nehmen. Jetzt hatten wir noch ein Thema und da habe ich auch schon beim Vorgespräch dazu geschrieben, Widerspruch in sich, Fragezeichen, nämlich die Green Cloud. Ich verbinde irgendwie die Green Cloud oder die Cloud schon mit einem hohen Energieverbrauch. Und wie kann das grün sein? Oder können nur spezielle Anbieter grün sein, weil die das von vornherein konzipieren? Was ist Green Cloud?
Was ist Green Cloud, ja. Also da geht es bei der Betrachtung auch darum, zu schauen, wie kann ich da an der Stelle die wenigsten Ressourcen verbrauchen. So, aber vielleicht nochmal nicht, was ist die Green Cloud, sondern nochmal die Frage, wogegen tritt die Green Cloud an? Wenn du jetzt nämlich so On-Premise-Systeme hast, dann könntest du ja sagen, die sind immer nachhaltig, wenn ich darauf achte. So. Das stimmt auch insoweit, wenn ich darauf achte, dabei ist. Wenn du aber so in Rechenzentren reinguckst, wie sie so designt sind, dann hast du sehr oft den Punkt, dass die zu sehr, sehr großer Zeit überhaupt nicht ausgelastet sind, die Systeme. Das heißt, dann ist da vielleicht eine Auslastung von 5%, von 10%. Und dann laufen da einfach viele Server, meistens leider auch einfach durch. Und das heißt, du hast dann einen gewissen Grundenergieverbrauch, der so oder so dann auftritt. Und es wird besser, wenn du so einen Server richtig gut auslastest. Also das heißt, da ist dann so diese Energieeffizienz, um die letzten Prozente rauszuziehen, ist dann gar nicht mehr so viel mehr, als diese Grundlast zu beziehen. Und das macht dann die Cloud wiederum grün, weil die Cloud oder die Cloud-Anbieter, die können es, die Server pickepacke vollzuziehen. Da hast du dann nicht eine Auslastung von 5%, 10%, 20%, sondern dann gehst du dann schon hoch bis auf, weiß ich, lass es mal 65% sein, lass es mal 80% sein. Dann ist das ganze Ding viel effizienter. Das, was du vielleicht damit verbindest, und das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig, ist, je nachdem natürlich, wo so ein Datacenter läuft, kann das ein ganz anderes Thema sein. Das heißt, wenn du jetzt ein Datacenter hast, was mit Kohlestrom versorgt wird, was mit so und so, dann hast du natürlich einen viel höheren CO2-Output, der dann natürlich dann ansteht. Die Cloud-Anbieter sind aber auch dabei und also wir nehmen das Ganze jetzt im Oktober auf und da sind natürlich jetzt auch Punkte, die sich sehr schnell entwickeln, weil es natürlich auch ein Thema wird. Ne? Also gerade auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wird ja in Europa immer wichtiger. Also gerade auch ökonomische Faktoren, die dann da ranziehen, und da müssen Cloud-Anbieter auch einfach Daten liefern, wenn die da mit im Spiel bleiben wollen. Und das wird ja jetzt einfach aufgebaut. Tool-Anbieter wollen dahin, also die verschiedensten FinOps-Tools wollen das jetzt auch mit einbinden. Haben da jetzt auch so die ersten Möglichkeiten, dass du auf so einer EC2-Instanz wirklich mal sehen kannst, so und so ist die Auslastung und in der Zone ist das, das heißt so und so viel Kilogramm oder Tonnen im schlimmsten Fall. CO2 verbrauchst du damit. Genau, und so diese Sichtbarkeit, die entsteht jetzt so schrittweise. Das ist wirklich, wirklich sehr früh. Und das, wenn du das in einer Zone hast, die aus Strom oder die mit Strom versorgt wird, der wenig CO2 ausstößt, dann bist du natürlich dann im Sweet Spot und kannst sagen, so super, jetzt ist grün.
Ich frage mich gerade, wie man das zusammenbringt. Sagen wir mal, ich habe ein Business, das idelt die ganze Zeit mit Servern so rum, weil wenig los ist, und dann gibt es so gewisse Peaks. Und dann brauche ich Performance, weil mein Business sonst nicht läuft. Hm. Keine Ahnung, ich bin ein Ticketshop, vielleicht ein doofes Beispiel, aber da hat man das auch. Ne? Die ganze Zeit passiert nichts oder nur so ein bisschen, weil ein bisschen was gekauft wird. Und dann habe ich von dem und dem Künstler die Tickets da. Und dann ist wichtig, dass das gut läuft, weil ich sonst ein Businessproblem habe, weil sonst mein Firmeninteresse weg ist. Und ich frage mich zwei Dinge. Zum einen, ist das überhaupt mit Cloud realisierbar? Weil klar, die Cloud kann skalieren, aber das heißt ja, dass irgendwo die Maschinen stehen, die dann hochfahren können, wenn ich es jetzt gerade brauche. Hm. Ja, oder ist es sogar etwas, was ich wieder nur in dieser, ich sag mal, Green Software-Ecke, und man sieht die Anführungszeichen, die ich jetzt hier mal mache.
Man sieht sie nicht klar und deutlich.
Klar, man hört sie am Windschwank, wenn es so laut hochpegelt, dass man das hört. Dass ich sage, ja, wir können das nicht über die Infrastruktur lösen, also müssen wir ein System entwickeln, ja, dass das sehr wenig Ressourcen frisst, aber diese Performance-Peaks halt so mitnimmt.
Ja. Boah, da fallen mir jetzt so spontan viele Dinge ein. Ich versuche das mal zu ordnen. Also zum einen, wenn das dem Geschäftsinteresse widerspricht, also dann würde ich sagen, folge dem Geschäftsinteresse, weil sonst gibt es die Company irgendwann nicht mehr. Wenn du irgendwas ausbalancieren kannst, was dem Geschäftsinteresse nicht widerspricht, dann tu das doch. So. Und man könnte ja auch sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dass ich irgendwo ein Datacenter habe, was, wenn die Sonne gut scheint, wenn der Wind gut durch die Gegend pustet, einfach guten, ökologisch sinnvollen Strom beziehen kann, dann könnte man ja auch sagen, man macht so ein Ticket-Release jetzt, also ich bin jetzt mal, ne, ich setze mir jetzt mal ganz massiv die PO-Brille auf und sag so, ja meine Güte, dann machen wir das doch einfach immer, Tickets werden um 12 Uhr verkauft, wenn ne, der Strom besonders gut daraus zu beziehen ist für das Datacenter. Aber wenn es natürlich jetzt auch so heißt, so wir wollen das zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, und dann sind die Datacenter, die wir jetzt bei uns in der Nähe haben, leider nicht so versorgt. Ja, was soll ich dir für eine Antwort geben, Daniel? Ne? Also
Ist ja noch. Also, ist ja, heißt, der Zensus will es wissen. Ne? Ja. Weiß ja nicht, dass alle Fragen beantwortet werden müssen.
Ja, also das kann gerne noch Research für die Hörer sein. Die können sich gerne da nochmal drauf zurückmelden. Aber so ganz spontan, dass ich jetzt sage, so, ja, da ziehe ich jetzt irgendwas aus meinem grünen Software-Köfferchen, damit kann ich jetzt gerade nicht dienen.
Nö, ist ja auch. Also ich glaube, also mich hat gerade diese Anforderung irgendwie gereizt. Ich so dachte, ach ja, wenn ich in so ein Projekt käme, wo die Company sagt, hey, wir sind in dieser Situation, ne? Also wieder, ne? Auf Firmenebene. Das ist unser Geschäftsmodell und wir sehen dieses Problem, wir hätten das gerne gelöst, weil uns das wichtig ist, diese Nachhaltigkeit, ne? Und dann hinzugehen und zu überlegen, wieder, und dann wird das vielleicht auch ein bisschen rollenklarer zu sagen, der PO, der sagt, machen wir einfach mittags um 12. Ja?
Oh. Ja, und dann natürlich auch alles so in Richtung Serverless und so, das habe ich jetzt gerade alles so unterschlagen, ne? Also dass man da on-demand skalieren kann, dass man da auch sich nochmal überlegt, so, was kann ich da in kleine Funktionen bringen, die schnell gestartet werden können, die schnell skaliert werden können, die aber auch schnell wieder runter skaliert werden können. Also das sind dann, das gehört für mich irgendwo so schon zur Basis dazu, für dich wahrscheinlich auch. Ich wollte es jetzt nochmal zur Vollständigkeit noch mal nennen, ne? Also dass das ja auch, dass das auch nochmal gesagt ist, so, aber genau, also das Thema ist da, glaube ich, ja, schon ein bisschen größer natürlich. Und wenn man das Ganze on-premise machen kann, also wenn man Lösungen hat, wie man natürlich dann auch bei so einem hohen Demand über, also Leute aus ganz Deutschland, ganz Europa auf Server zentral kriegen kann, das Ganze besonders energieeffizient, das ist nochmal eine Herausforderung. Ne? Also das kann man, glaube ich, kann man sich schon mal ein Stück weit mit beschäftigen und auch ganz wichtig nochmal Dinge messen. Ne? Also da auch eine Klarheit kriegen. So was haben wir für Stromverbräuche? Was wollen wir jetzt optimieren? Was ist so der größte Hebel, den wir gerade haben, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Energie einzusparen? Ja. Und je nachdem, wer daran beteiligt ist, sind das ja unterschiedliche Dinge.
Also wenn ihr ein IT-Entscheider seid und auch ein gutes Budget habt, meldet euch bei Marco und mir.
Ja. Darf ich dir noch ein Glas Wasser?
Ja, gerne.
Dann schütte ich das mal so am Mikro vorbei. Kannst du ja vielleicht rausschneiden oder wie ist
es? Ach, wir mal schauen, ob wir das gleich rausgeschnitten bekommen.
So ein bisschen was von Ambience hier noch.
Ja, ich habe schon gedacht, das muss man vielleicht öfters machen mit Ambience. Da könnt ihr mir gerne mal bei Mastodon schreiben, ob das jetzt gut ist oder ob ihr sagt, oh Gott, diese Folge ist ein Experiment, ne? Gut, wir haben die Begriffe geklärt. Wir haben uns auch schon unser Traumprojekt gepitcht, wo wir jetzt darauf warten, dass Hörerinnen und Hörer sich melden, dass sie da große IT-Budgets haben.
Großartig, Daniel, wie du das hier so nonchalant verkaufst.
Ja. was mich nochmal interessieren würde, ist, bevor wir nochmal so vielleicht auch auf die Sachen gehen, die für Hörerinnen und Hörer da nochmal konkret relevant sind, gibt es da Initiativen oder Projekte in dem Bereich, wo du sagst, die sind unterstützenswert oder die sollten wir auf jeden Fall in diesem Bereich erwähnen?
Ja, Daniel, gut, dass du fragst. ja, wir hatten also in Richtung Green Software Foundation, das finde ich da nochmal eine sehr coole Foundation, hängt unter der Linux Foundation und hat eine ziemlich coole Website und hat auch ziemlich viel auf GitHub so veröffentlicht, viele Projekte, so eine awesome Software-Liste, die da auch gepflegt wird, haben auch eigene Projekte, die da vorangetrieben werden, finde ich eine super coole Orga. Genau, also zum einen findet man da viel Dokumentation, also diese ganze Motivation natürlich auch, ne? Warum sollte man sich darum kümmern? Da muss ja jeder für sich seinen eigenen Weg nochmal finden, aber da findet man viel Grundlagenmaterial nochmal. Dann das ganze Thema, was betrachten wir eigentlich auch? Welche Prinzipien gibt es? Eine ganze Pattern-Sammlung, so was kann man denn ganz, was gibt es für Best Practices? Ne? Also zum Beispiel mit dem Shep hast du auch gesprochen, da gibt es ja auch dann zum Beispiel Green Web, auch Patterns dazu und ist noch einiges verlinkt, wird auch einiges aufgebaut. Ist super interessant, finde ich, auch mal sich das mal durchzulesen, mal so einen gewissen Eindruck zu kriegen, so was kann ich da eigentlich machen. Also fand ich so als Inspiration gut. Die Awesome Software List ist da nochmal ganz cool, um verschiedenste Tools aus verschiedenen anderen Ökosystemen nochmal zu sehen. So, was kann ich jetzt machen für mein Kubernetes Cluster, was kann ich da machen für eine Java-Applikation, für eine Python-Applikation und so weiter und so fort. Viele Inspirationen, kann auch einfach über Pull-Requests ziemlich einfach da mit diskutieren, mit contributen. Das fand ich nochmal cool. Und die haben noch interessante Projekte, also zum Beispiel auch so ein Carbon-Aware SDK, was die anbieten, und so ein Impact-Engine-Framework. Alles noch so gefühlt recht früh, aber da findet man auch nochmal eigentlich ganz schöne Anknüpfungspunkte. Also von daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen, weil das, also für mich war das so ein gewisser Augenöffner, Das hatte ich mir auch mal, das war in so einem Gespräch mit Marc Schnitzius, das wir mal geführt haben, so, ja, was könnte man denn da machen, weil wir beide so Topic-Focus-Groups aufbauen und da unterwegs sind mit dem Thema, er für Plattform-Engineering, ich dann für Green IT. Und da war so nochmal so sein Hint irgendwann so, ja, komm, guck doch mal in so eine Richtung, vielleicht gibt es da so eine Foundation. Ja, die gibt's und das Material ist einfach großartig.
Findet ihr in den Shownotes die SDKs, die du jetzt erwähnt hast, oder das Tooling, das würden wir auch nochmal verlinken. Findet ihr also alles in den Shownotes. Ja. Ja, wunderbar, dass ich das, ne? Also das passt ja alles so zusammen hier mit den Fragen. Man könnte meinen, wir hätten das alles schon mal besprochen.
Das soll ja auch nicht so geskriptet sein, deswegen habe ich dich am Anfang hier noch mal ein bisschen links
und rechts zu spazieren geführt. Ja. Aber kann man natürlich auch mal kurz erwähnen, wir besprechen ja vorher, worüber wir sprechen werden, damit ich nichts Falsches frage oder, ne? Da muss ich hier mal so ein bisschen mich vorbereiten. Wir zoomen noch tiefer mit rein und wir kommen zur Entwicklerin, zum Entwickler, der oder die im Projekt ist und sagt, oh, Nachhaltigkeit. Toll, würde ich irgendwie gerne machen, mir ist das wichtig. Jetzt habe ich aber nicht die Möglichkeit, unsere Firmenflotte heute zu ändern. Das kann ich erst morgen, weil da habe ich erst einen Termin mit dem Chef. Heute möchte ich in meinem Daily Business vielleicht was machen oder in meinem Projekt was machen, wo ich ein bisschen Einfluss habe. Hast du so ein paar Ideen, was so erste, vielleicht einfache Schritte sind, die man da gehen könnte?
Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist erstmal anzufangen, wirklich mal zu messen. Weil das, finde ich, ist so der erste Schritt, um wirklich mal zu sehen, so das Bauchgefühl leitet einen ja manchmal in so andere Ecken. Dann optimiert man da vielleicht im schlimmsten Fall irgendwas, was überhaupt vielleicht entweder irrelevant war oder man verschlimmbessert da irgendwas. Das kann ja auch alles passieren. Deswegen würde ich immer sagen, erstmal Daten kriegen, erstmal Datenmaterial kriegen. Wenn ich da on-premise bin, auf einem Kubernetes-Cluster, dann kann ich da ziemlich easy mit starten. Also easy im Vergleich zu, ich muss da, weiß nicht, eine Rakete starten und sonst was, sondern ich habe da Kepler als Tool, was ein Helmchart ist, was ich installieren kann. So, und dann kann ich darüber schon mal so die ersten Informationen sammeln. Kepler an sich, also was ich bei Kunden viel gesehen habe, ist, dass man so in dem Entwicklungs-Kubernetes-Cluster schon mal viel machen kann, also dass man da auch viel sich bewegen kann. Das heißt, unter Umständen kann man das auch schnell mit geringem Effort da installiert bekommen. Dann kriegt man schon mal ausgeliefert. Also ist eigentlich ein simples Tooling. Bietet nachher über Prometheus und Grafana so eine schöne Standardmöglichkeit, Metriken zu beziehen. Das heißt, da fallen dann Metriken raus, wie viel Energie wird verbraucht. Und das wird dann aggregiert auch auf, wie viel CO2 wird jetzt gerade verbraucht. Auf Namespace, auf Cluster-Ebene, auf Pod-Ebene kann ich mir das dann jeweils alles anschauen und habe darüber schon so eine Messbarkeit. Ist wahrscheinlich für viele Kunden schon mal eine gute Möglichkeit. Wenn ich in der Cloud bin, da ist es dann momentan noch nicht so richtig mit schnellem Feedback möglich oder nicht unbedingt immer. Da hat der Dennis Breitling einen schönen Blogpost zugeschrieben. Das heißt, das unterscheidet sich da auch nochmal stark nach Cloud-Provider. Je nachdem, welchen Cloud-Provider du da verwendest, kann es sein, dass du entweder irgendwann sehr im Nachlauf aggregierte Metriken bekommst oder du bekommst, naja, auf jeden Fall hast du schlechte Metriken. Ne? Also müsste man jetzt im Blogpost nachgucken. Ich verhau mich da sonst, wenn ich das jetzt so aus dem FF sage. Auf Azure ist das so und auf AWS ist das so. genau, dann müsste man nochmal in den Artikel gucken. So, und deswegen finde ich Kepler so cool. Wenn man da auf Kubernetes arbeitet, dass man so wirklich so ein Realtime Grafana, also ein Standard-Tooling bekommt, womit man dann auch direkt arbeiten kann. Kann dann seine Experimente fahren, das heißt, ich kann dann auch sagen, so, ich habe jetzt hier meine Software, ich habe irgendwo so ein Standard-Test-Set, also ich habe da einen Cypress-Test, die ich vielleicht mal durchjage, oder ich habe API-Tests, die ich durchjage und kann dann darüber sehen, okay, so sind die Verbräuche. Und wenn ich sowas habe, dann kann ich ja Experimente fahren. Dann kann ich ja auch selber sagen, so, ich baue das jetzt mal in einem gewissen Maß um, probiere mal, ich weiß nicht, ich gehe von Microservices weg und probiere mal da irgendwie sowas zu kombinieren oder ich versuche mal eine andere Technologie an der Stelle aus, ein anderes Protokoll. Man kann dann auch sehen, ja, das hat einen Impact, das macht was aus oder ja, habe ich jetzt schön optimiert, aber das Experiment, was ich jetzt hier versucht habe, das verbessert gar nichts. Und das, finde ich, kann man auch so von der Idee her auch dann einfach mal starten, ne? Also einfach mal ausprobieren mit dem Projekt, was man gerade hat. Messbarkeit herstellen, experimentieren und dann auch schauen, vielleicht dann mit der Green Software Foundation nochmal schauen, so welche Patterns haben die denn da gerade? Kann ich das irgendwo auf meine Applikation anwenden? Was kann ich da optimieren? Und dann hat man eigentlich, finde ich, einen ganz guten Griff dran und kann dann auch so ohne groß viel Aufwand zu haben schon mal irgendwas experimentieren, schon mal das Gefühl dafür kriegen.
Ja, und ich finde halt, ist ja nicht immer alles in der Cloud. Es kann ja auch gut sein, dass man einen IT-Betrieb hat oder wir haben auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die eher die Maschinen administrieren. Und da geht es in dieselbe Richtung. Ne? Also auch da kann ich messen und gucken, okay, was kann ich denn machen? Welche Einstellung habe ich da? Wann ist der Stromverbrauch wie? Und an welchen Stellschrauben kann ich so ein bisschen drehen? Und darüber dann natürlich dann schrittweise agil mich entwickeln. Ne?
Ja, genau.
Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da aussieht, dass es da sogar Bereiche gibt, wo meine Ergebnisse zum Beispiel zu Kostenersparnis führen können. Ich habe also nochmal eine andere Motivation für die eigene Firma.
Das finde ich gut, ja.
Dass man sagen kann, hey, schau mal, wenn wir das hier so und so machen, dann geht der Energieverbrauch runter und das ist hier signifikant oder wir brauchen weniger Maschinen oder, je nachdem, welches Experiment ich jetzt wie ausführe.
Ja, das finde ich gut, dass du da nochmal darüber sprichst, weil gerade so das ganze Thema, was man ja machen kann, ist, man kann argumentieren und sagen, so, dann werden wir grüner. So. Aber ich stelle mir immer die Frage, als jemand, der die ganze Party bezahlt, also als jemand, der Aktionär ist oder der Geschäftsführer ist, Vorstand ist, der muss ja auch sagen, so, ich habe jetzt hier die Kostenbrille auf und ich möchte schon auch gewisse Kosteneinsparungen sehen. Also gerade wenn man jetzt so die Nachrichten sich mal anhört oder anschaut, dann ist ja jetzt eher so der Punkt, dass man sagt, so, wie können wir eigentlich Kosten sparen? Also wie können wir da jetzt effizient durch eine gewisse Periode durchgehen, damit wir gestärkt auch wieder rausgehen können? Und das ganze Thema FinOps zahlt ja auch zum Beispiel darauf ein. Je weniger, also keine Sorge, ich springe jetzt nicht, ich werde das gleich nochmal einordnen, aber FinOps ist ja so der Punkt, wie kann ich in der Cloud meine Funktionen laufen lassen und das Ganze so kosteneffizient wie möglich. So, das bedeutet, da gibt es auch super Tooling für. Da kann ich dann auch in ein Tool reinschauen und sagen, ah, okay, guck mal, vielen Dank, liebes Tool oder vielen Dank, liebe Cloud-Plattform, du hast hier Right-Sizing-Empfehlungen. Ich benutze da ein viel zu großes System für die Last. Ich kann das reduzieren, ich kann das auf ein kleineres System ziehen. Ach, ich benutze da viel zu viel Speicher. So, okay, mache ich alles so. Finde ich gut. Geld an der Stelle, finde ich, ist zu 80% der Fälle eine gute Proxy-Metrik für wir versauen jetzt gerade nicht unsere Umwelt. Und das Thema, also man kann das nicht immer so 1:1 mappen, deswegen sage ich so zu 80%, aber so diese Dinge können sich gut ergänzen und ich finde, das kann man auch gut in Einklang bringen und gut verkaufen. So, wenn ich an der Stelle, wie du schon sagtest, Daniel, und vielen Dank auch, dass du mir noch einen Hinweis gegeben hast, wie kann ich Dinge effizienter laufen lassen, bedeutet ja auch wirklich, so, wie kostet mich das Ganze weniger? So, in Summe, wenn ich jetzt das so weit schaffe, dass ich meine Architektur so weit umbaue, dass die viel weniger Ressourcen verbraucht, kann ich das ja so weit treiben, wenn es gut läuft, so, wir hoffen da immer sehr, dann brauche ich nicht mehr die X-Maschinen, sondern brauche vielleicht eine Maschine weniger, weil ich das dann doch alles ein bisschen besser packen kann. So, und dann habe ich ja auch schon mal ein Gespräch. So, dann kann ich ja auch sagen, okay, die nächste, wenn das alles on-premise laufen muss, die nächste Beschaffung kann kleiner ausfallen. Spare ich mir schon mal eine Maschine. Oder man macht damit was anderes. Also man kann ja immer noch sagen, ja, genau, man kann das in Einklang bringen und man kann damit gut argumentieren. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil gerade auch zu sagen, so, das muss ja einer Firma auch was bringen, finde ich an der Stelle nochmal so mit offenen Augen auch mal auf die Realität zugehen, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben ein gewisses Wirtschaftssystem, wir haben Unternehmen und die haben auch gewisse Interessen, die verfolgt werden und Green Software ist ein Aspekt, den man an der Stelle bedienen kann und den man sogar noch nutzen kann, um da effizienter zu werden.
Ich greife nochmal einen Aspekt auf, den wir auch ein bisschen in der Folge mit dem Chef hatten, weil wir jetzt so dieses schöne Zweierspiel hatten, nämlich Finanzen und Green Software, Green IT. Ne? Es ist aber auch für mich irgendwie Performance, weil Performance auch wieder auf beides so ein bisschen einzahlt. Ne? Wenn ich sehr performante Systeme habe oder sehr ressourcenschonende Systeme, was ja auch Performance ist, lädt meine Webseite, ich meine ein einfaches Beispiel aus meiner Ecke, vielleicht schneller und zeige trotzdem die Bilder in toller Qualität an. Mhm. Aber weil ich am Bildformat optimiert habe, geht weniger über die Leitung, darüber kommt hier die Performance dann in dem Zug und mein Server wird weniger belastet. Ja, und vielleicht kann ich es besser cachen, keine Ahnung. Und ich finde, das sind ja auch nochmal so Aspekte, die ich da drin habe, dass ich sage, ey, es gibt echt viele Benefits, die ich habe. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie schreckliche Software bauen muss, sondern ich kann agil, ne, unterstützt durch Metriken, auch performant und mit modernstem Werkzeug arbeiten. Ja. Ja, weil du hast auch schon gerade Cloud-Funktionen erwähnt, ne? Wenn ich jetzt auf Lambda Sachen auslagere und sage, okay, schau mal, wie viel wir da einsparen statt dem großen JBoss, den wir da früher hatten. Kommt immer auf den Kontext an, aber ich glaube, das sind so drei Aspekte und gerade Finanzen und Performance sollte man da mit reinholen.
Mhm. Ja, auch ja, gerade was du nochmal beschrieben hast mit den Bildern, ne? Also was man da auch an Kosten natürlich sparen kann, wenn man jetzt nicht immer riesige Bilder durch die Welt schickt, sondern wenn man auch darauf achtet, so welches Format passt, welche Skalierung passt, damit es noch schön aussieht, aber damit jetzt nicht wirklich immer mehrere Megabyte rübergeschoben werden, sondern genau das, was so ein Endgerät gerade auch verarbeiten kann, sinnvoll und auch ja, spart auch direkt dann wieder natürlich Geld.
Genau. Jetzt hatten wir eben schon mal dieses andere Buzzword, was ich so ein bisschen nach hinten geschoben habe. Green AI. Das ist auch was, das ist fast für mich noch schwieriger zu fassen als Green Cloud. Mhm. Weil auch mit Green AI verbinde ich sehr viel Rechenleistung, die benötigt wird. Ja. Mhm. Und klar, ich kann jetzt das gesunde, das saubere Kraftwerk daneben setzen, ne? Ein Windrad neben mein Rechenzentrum und dann ist die AI ein bisschen grüner, aber ich hoffe, dass Green AI vielleicht irgendwie mehr ist. Kannst du mir da noch ein bisschen was zu sagen?
Ich kann versuchen, da etwas nochmal einzuordnen für dich, Daniel, und ich kenne da meine Grenzen. Das heißt, wir können da auch auf einer gewissen Flughöhe bleiben. Also für mich, sagen wir es mal so, der Trend ist ja durchgelaufen, das ganze Thema ChatGPT. So, dann kann man sich darüber unterhalten und kann sich darüber auch Gedanken machen. Und das Ganze ist ja jetzt ich finde, in der Außendarstellung oder in der Außenwahrnehmung, vielleicht muss ich das nochmal differenzieren, könnte man ja auch denken, so das ganze Thema generative KI bezieht sich jetzt nur auf ChatGPT. So, ChatGPT ist so das eine Tool, zu dem man hingeht, um alle seine Probleme zu lösen. So, dann könnte man sich die Frage stellen, wenn das jetzt so das eine Tool ist, mit dem ich jetzt alle meine Probleme löse, dann was will ich denn da noch optimieren? Also soll ich da jetzt irgendwie die, weiß nicht, linke oder rechte Hirnhälfte von ChatGPT ausmachen, damit es jetzt weniger Strom verbraucht? Oder was kann ich da überhaupt tun? Und so wie ich das Ganze verstanden habe, kann man an der Stelle nochmal den Schritt von ChatGPT nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was gibt es eigentlich für KI-Lösungen am Markt? Und was brauche ich eigentlich für eine KI-Lösung? Das ist nämlich dann, finde ich, auch nochmal eine gute Frage. So, ich kann jetzt super viel einfach mit ChatGPT abfrühstücken. Da gibt es eine schöne API für, da kann ich meine komplexesten Fragen hinschicken, da kann ich über Prompt Engineering, kann ich da wunderschön auch sagen, in welchem Antwortformat ich das bekomme und ist dann auch glücklich. Ne? Löst alle meine Probleme, kann ich jetzt sagen, so Daumen hoch hinter, läuft. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage so, ich stelle das Ganze nochmal in Frage und gucke mir mal an, wie sieht eigentlich der Markt gerade aus, so, dann komme ich irgendwann zu dem Punkt, dass ich herausfinde, es gibt natürlich auch noch andere Anbieter und es gibt Open-Source-Lösungen. Es gibt sogar die Lösungen, die kann ich autark bei mir in meinem Rechenzentrum an den Start bringen. Immer natürlich mit der großen Unterscheidung, wenn ich das Ganze von ChatGPT, OpenAI konsumiere, dann habe ich natürlich einfach Kosten, die ja, also OPEX, also ich habe immer Kosten dynamisch, die ich dafür leisten muss. So, da wird es alles abgegolten, ich habe dann da gewisse SLAs. Ich kann das Ganze von Microsoft hosten lassen in Europa, um halbwegs auf einem Pfad zu sein, der nicht ganz so schlimm ist. Oder ich nutze halt diese Open-Source-Lösung, baue die mir in mein Rechenzentrum, habe dann aber auch den Punkt, ich habe einen höheren Kapitaleinsatz, ich muss genau auch mir überlegen, so welche Grafikkarten, welche GPUs muss ich da wirklich in so einen Rack reinschieben. Bin dann auch wieder an dem Punkt, also wie muss der Server designed sein? Hab da auch Fragen, so woher beziehe ich dann meinen Strom und so weiter und so fort. Also die Fragestellung wäre natürlich größer.
So, jetzt wurden wir ein wenig unterbrochen. Die Realität kam hin. Wir sind ja bei Marco, wie ihr wahrscheinlich schon durch die Umgebungsgeräusche so ein bisschen gehört habt. Und war jetzt gerade ein bisschen was los, deshalb haben wir eine kurze Pause gemacht. Und ich würde doch mal sagen, ich versuche nochmal uns einzunorden, da wo wir gerade thematisch gewesen sind. Wir haben über ChatGPT gesprochen und über verschiedene AI-Lösungen, auch mit dem Fokus Green AI. Und da wolltest du, glaube ich, nochmal so eine Einordnung uns geben und auch noch einen Hörtipp.
Ja, genau. Also was ich rüberbringen wollte, ist, es gibt nicht nur die eine Lösung, es gibt nicht nur diese eine große Lösung, die jetzt ziemlich durch die Medien gelaufen ist, sondern es gibt auch viele kleinere Lösungen, viele alternative Lösungen, Open Source, was man sich da anschauen kann. Und da kann man dann wirklich noch sich mal die Frage stellen, was will ich überhaupt lösen und was sind das für Anforderungen, die ich dann an das System habe. So, das bedeutet, ich muss nicht immer das Riesensystem nehmen, sondern kann mir da auch ja, die richtige Lösung dann nochmal rauspicken. Genau, und der Hörtipp, der ist dann der Podcast mit der Elli, im Software-Cast, können wir vielleicht auch verlinken, die mir das da echt nochmal super gut nahegebracht hat und da nochmal wirklich so die Weltkarte einmal aufgespannt hat. ja, fand ich super spannend.
Ist auch ein super spannendes Thema, kommt natürlich in die Shownotes und genau, wer den Software-Cast noch nicht abonniert hat, kann das natürlich dann noch tun. Dann sind wir jetzt auch schon fast durch mit unseren Fragen oder mit meinen Fragen. Wenn wir jetzt noch mal kurz, wir haben ja eben schon mal über die Entwicklerinnen und Entwickler gesprochen, der dann bei sich im Projekt oder die was bei sich im Projekt einführen möchten, haben gesagt, okay, kann man messen und dann kann man Experimente machen, sich da optimieren. Kennst du Herausforderungen oder Hindernisse, die dabei auftreten können, wo du jetzt schon die Hörerinnen oder die Hörer darauf warnen kannst, dass du sagst, pass auf, das kann passieren und vielleicht auch, wie sie überwunden werden können?
Herausforderungen, Hindernisse, ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen finde ich, ist nochmal das Verkaufen des ganzen Themas, finde ich nochmal eine gewisse Herausforderung. Darauf zu sagen, womit möchte ich mich gerade beschäftigen und das auch irgendwo auf den Punkt zu bringen. So, ich interessiere mich für die Verbesserung unserer Software, auch unter Berücksichtigung des ökonomischen Interesses, des Geschäftsziels, so das irgendwo auch zu transportieren. Das ist eine gewisse, also ich finde, das ist eine gewisse Herausforderung, das auch nochmal irgendwo ganz, ganz klar rüberzubringen. Das Tooling ist halt super frisch, also wirklich sehr am Anfang. Da gibt es Lösungen, die sich auf schon mal Bereiche beziehen. Die sind alle, dadurch, dass sie natürlich auch sehr frisch sind, ist jetzt nicht so, dass man irgendwas von der Stange sich runternimmt, das funktioniert alles, sondern da muss man auch nochmal ein Stück weit Experimentierwillen mitnehmen und auch dann sind die Open-Source-Projekte, glaube ich, auch happy, wenn man da Feedback gibt und gute Bug-Reports schreibt, wenn da mal was nicht funktioniert. Das könnte noch ein Hindernis sein. Ja, und wie das immer so ist, ne? Ich meine, man kann jetzt über das ganze Thema Automatisierung, kann man ja auch eine ziemlich lange Zeit versuchen, das zu verkaufen und vielleicht auch scheitern, warum man das dann vielleicht in einem Projekt auch nicht macht. Oder das ganze Thema, arbeiten wir jetzt testdriven oder nicht, ist ja auch so eine Verkaufsgeschichte, bei der man auch manchmal scheitert. Und genauso kann es jetzt auch bei dem ganzen Thema ja, Green Software sein.
Okay. Es ist, merkst du halt immer, wenn so ein neues Thema ist, ne, hast du diese Herausforderung, dass nicht alles von der Stange fertig ist. Viele Wege müssen noch gegangen werden, im schlimmsten Fall von einem selber. Und dabei sind Learnings, aber das sind natürlich die besten Learnings, weil du natürlich dann tiefes Wissen auch aufbauen kannst und da vielleicht eine tolle Chance, sich vielleicht auch mal im Projekt, in der Firma damit zu beschäftigen. Ich glaube schon, dass es da in der IT auch schon leicht ist, Gleichgesinnte zu finden. Und spannendes Thema, was da auf uns zukommt. Ich glaube, dass auch in den nächsten Jahren immer wichtiger wird. Also ich glaube, wir sind gerade noch in der Phase, wo viele hoffen, dass der Markt das regelt und wo wir vielleicht dann doch nochmal mit mehr Vorgaben irgendwann zu rechnen haben. Und dann ist natürlich ein Vorteil, wenn du als Unternehmen, als Entwicklerin oder Entwickler darauf eingestellt bist.
Ja, was du jetzt gerade nochmal aufgemacht hast als Thema, ist echt auch ein riesiges Thema. Gerade wenn du dir mal anguckst, was da für Regulierungen auf Firmen zukommen im Euroraum. Also da reden wir dann über eine EU-Taxonomie, die da schon entsprechend einschränkend ist. Dann reden wir da auch über Reporting-Pflichten. Also alle, die irgendwo zum Spaß vielleicht mal Aktien gekauft haben oder sich mit so Unternehmen beschäftigt haben, die sind vielleicht schon mal über so einen Nachhaltigkeitsbericht gestolpert. Und da sind schon die ein oder anderen Themen erstmal drin. Also das heißt, die müssen erstmal eine Positionsbestimmung machen. Aber das wird ja schrittweise auch immer stärker in den Fokus treten. Also das bedeutet ja auch, dass Firmen irgendwann, für die wird es ja auch teurer, sich zu refinanzieren, wenn das ganze Thema Nachhaltigkeit einfach nicht beachtet wird. Also das wird schon kommen. Ist natürlich dann für uns als Entwickler gut, wenn wir da schon schlaue Lösungen haben, wenn wir da auch schon wissen, ja, wir können das messen, wir können das abbilden, wir können das verbessern. Ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Ausgangssituation. Und was du auch beschrieben hast, ne, die Software, wenn die so frisch ist und man daraus auch gut nochmal lernen kann, sich da bewegen kann, ich glaube, man kann super viel über die Internals von Betriebssystemen lernen, also wenn man da richtig Bock hat, sich reinzunörden. Ne? Also du kannst so viele Bereiche aufmachen, von denen du vielleicht noch nicht so viel Ahnung hattest, und kannst dann darüber auch Wissen aufbauen, was ich auch einfach super spannend finde. Ne? Also mich da irgendwo reinzunörden und herauszufinden, wie funktioniert das jetzt irgendwo intern. Das, ja, genau, bietet super viele Anknüpfungspunkte. Und ja, auch gerade so der Punkt, Dinge optimieren. Ne? Also ich meine, wenn das nicht Bock macht, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, kann ich nichts hinzufügen. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Hast du noch weitere Quellen, interessante Artikel oder Dinge, wo wir schön auf die Shownotes verweisen können, die wir hier nochmal erwähnen sollten? Oder...
Ja, ich würde da echt gerne auf die Green Software Foundation nochmal mich beziehen. Und also die würde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und was ich total cool finde, ist sowas wie das Carbon Aware SDK, was die bauen. Das SDK erlaubt es, eine Applikation herauszufinden, wie viel CO2-Ausstoß jetzt gerade erforderlich wird, wenn ich in einem bestimmten Bereich auf der Welt laufe. Und das erlaubt es uns natürlich auch, das Ganze, wenn so eine Applikation weiß, so wo laufe ich denn jetzt gerade, was hat das für Auswirkungen, dann kann so eine Applikation ja auch super darauf reagieren. Deswegen finde ich das so spannend. Und das SDK macht super viel möglich. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, wenn du so eine Camunda BPMN kennst, BPM, so Business Process Engine, dann hast du ja auch den Punkt, wenn du irgendwas zu einer bestimmten Zeit auch oder zu einer vom System festgelegten Zeit ausführen kannst, könntest du auch sagen, so, ja, dann mache ich das, wenn das natürlich am wenigsten Impact auf die Environment hat. Oder du überlegst dir auch, ja, wenn ich jetzt Batchläufe habe, dann könnte ich die laufen lassen, wenn das gerade nicht so relevant ist. Und das ist so ein cooler Building-Block, um das so mit in die Systeme reinzunehmen. Deswegen finde ich das so spannend. Genau, und wie gesagt, also Kepler würde ich auch jedem wirklich nochmal ans Herz legen, da wirklich mit einem überschaubaren Aufwand eine Sichtbarkeit zu kriegen. Das finde ich, wie gesagt, sehr cool. Was ich noch super spannend finde, woran ich aber momentan, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht so ein Stück weit mir die Zähne ausbeiße. Ich sehe da super viel Potenzial bei dem Impact Engine Framework. Das heißt, man modelliert sich ein System auf einer abstrakten Ebene. In einem YAML-File kann ich meine Objekte untereinander packen, meine Komponenten untereinander packen, zum Beispiel Services, die genutzt werden und darunter irgendwann die CPUs und so. Und dann kann ich darauf Simulationen fahren, wie viel Energieverbrauch dann da stattfindet oder wie viele Emissionen darüber stattfinden. Das kann ich in verschiedenen Dinge kann ich mir da berechnen lassen und die verschiedensten Simulationen laufen lassen. Ich habe das noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, wenn das Potenzial dahinter ist, dass ich auch meine ganzen Systeme darüber modellieren kann, also wenn ich darüber dann wirklich meine Microservices, die Datenbank, die dahinter ist, meine Elasticsearch und so weiter mit einbinden kann, dann kann ich natürlich auch schon ziemlich cool so eine Sicht nochmal detaillierter bekommen. Ich glaube, da ist noch Potenzial drin.
Ist auch wieder interessant für Leute, die an der Infrastruktur arbeiten. Ne? Die wollen das vielleicht auch sehen, wenn wir jetzt, ne, wenn die ihre Server da modellieren und es geht vielleicht um eine Nachbestellung und sie dann so ein bisschen überlegen, okay, was können wir denn jetzt hier nochmal optimieren? Ja. Ne, was, ne, was sind uns wirklich unsere Anforderungen genau? Aber das haben wir ja schon drüber jetzt so ein bisschen gesprochen. Hm. Vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer noch Input, würden wir uns drüber freuen.
Genau, ja. Ja, das finde ich auch super cool, also da auch ins Gespräch zu kommen, also wenn da Leute schon länger unterwegs sind, das fände ich super spannend. Ich ziehe jetzt auch in Düsseldorf einen Green Software Meetup, organisiere ich jetzt und bin darüber auch schon an Kontakte gekommen, die auch in dem Bereich unterwegs sind. Und ja, ich freue mich da auch, wenn Leute in dem Bereich unterwegs sind, sich darüber austauschen wollen. Das fände ich auch einfach super cool. Deswegen biete ich da auch direkt natürlich meinen LinkedIn-Kontakt an. Wäre auch gut für die Shownotes. Das würde mich einfach auch sehr freuen.
Genau. Genau, oder ansonsten auch immer über den Podcast. Der ist auch bei Mastodon und X, muss ich mich dran gewöhnen, noch vertreten.
Du bist noch bei X?
Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, aber ich weiß auch nicht warum, aber der Podcast selber ist noch bei X.
Achso, ja. Okay, aber du nicht mehr.
Ich selber nicht mehr, also ich habe einen privat geschalteten Account, weil ich dann doch das Handle nicht einfach so hergeben wollte. Da habe ich nur auch privat geschaltet, aber ich habe auch schon, war schon mit dem Finger über dem Löschenknopf und mein anderer Podcast, Ready for Review, ist auch noch so halb aktiv da. Es gibt da manchmal, dass wir dann nochmal aus Gründen nochmal was twittern, aber eigentlich findet für mich alles bei Mastodon statt und das ist auch der beste Weg, mich zu erreichen. Und diesen Podcast natürlich auch. Ja, das war's schon. Ich glaube, so eine Stunde haben wir gefüllt. Ich fand es super spannend. Ich habe wieder viel gelernt. Möchte ich auch auf jeden Fall bedanken, Marco. War schön.
Ja, cool. Hat mich auch total gefreut, Daniel.
Ich bin bei den Hörern echt mal gespannt, wie das Ambiente ankam.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich freue mich auch schon darauf, die Folge dann zu hören, was da so alles rüberkommt und was auch nicht.
Ja, genau. Es war jetzt mal ein Experiment. Und also ich kann also jetzt mal nur so aus meiner Perspektive sagen, ich fand es echt ganz cool, weil es jetzt eine ganz andere Dynamik ist, wenn wir so sprechen. Das ist immer, wenn du so mit Personen direkt sprichst. Mit einem Mikrofon habe ich mir eigentlich irgendwann mal abgewöhnt, weil es gibt da eine Folge, die es nie ins Release geschafft hat. Hm. Ich klopfe jetzt mal nicht auf Holz. Und doch besser schon. Mal schauen, aber sollte gut sein, da bin ich jetzt mal zuversichtlich. Genau. Wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit. Alle Informationen, die wir so haben, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und wie immer auch, wenn ihr eine Bewertung für uns habt auf der Plattform eurer Wahl, gerne ein paar Sternchen dalassen, gerne eine nette Zeile dalassen. Ich weiß nicht, ob ich auch für dich spreche, aber ich kann immer sagen, ich freue mich immer sehr, wenn ich ein Feedback bekomme und auch wenn es nur ist, ach, die Folge war gut, das motiviert dann immer nochmal die nächste Folge zu machen und ja.
Auf jeden Fall, ja.
Von daher auch ein Software-Cast. Natürlich abonnieren, da gibt es sogar noch...
Like and subscribe.
Ja, genau. Und ja, vielen Dank für eure Zeit und euch eine tolle Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.